NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. August 636. Die Schlacht am Jarmuk beginnt.
Das 7. Jahrhundert ist eine dunkle, schlecht dokumentierte Zeit, die je nach Region und Lehrmeinung mal der Spätantike, mal dem Frühmittelalter zuzurechnen ist. Die Völkerwanderung ist abgeschlossen, das antike Rom untergegangen, die Langobarden sind inzwischen die Herren Italiens. In Westeuropa regieren die fränkischen Merowinger, Osteuropa wird von den Awaren beherrscht, einem bis heute kaum bekannten Reitervolk. Das Oströmische Reich umfasst um 600 noch den gesamten östlichen Mittelmeerraum mit der Hauptstadt Konstantinopel, dem Tor zwischen Europa und Asien. Es ist ein bröckelndes Reich, erschüttert von internen Machtkämpfen. Im Jahr 610 erklimmt Herakleios den Thron am Bosporus.
Die Awaren stehen mitten auf dem Balkan, die Perser stehen in Anatolien, Syrien, selbst in Ägypten, also das Kernreich und die ganzen Ost- und Südprovinzen sind gefährdet oder unter Fremdherrschaft.
Professor Jens Scheiner ist Historiker und Islamwissenschaftler an der Universität Göttingen. Um der Probleme im Krisenstaat Byzanz Herr zu werden, führt Kaiser Herakleios eine Heeres- und Verwaltungsreform durch.
Er erzeugt so ein schlagkräftiges Heer, mit dem er zuerst gegen die Awaren kämpft und bis 628 gegen die Perser. Das alles sieht nicht sehr gut aus. Es gelingt ihm zwar, Frieden mit den Awaren zu schließen, aber die Perser bleiben sehr dominant, behalten die Oberhoheit bis 628, als der persische Großkönig Chosrow stürzt und sein Nachfolger Herakleios Frieden anbietet. 630 zieht Herakleios als großer Sieger in Jerusalem ein, lässt sich feiern als byzantinischer Kaiser und hat gerade noch 6 Jahre, um seinen Erfolg zu genießen.
Herakleios gilt als letzter Herrscher der Spätantike. In seinen 30 Regierungsjahren wird im Nahen Osten Weltgeschichte geschrieben. Die Heimstatt der großen monotheistischen Religionen erlebt einen radikalen politischen Wandel. Wir schreiben den 15. August des Jahres 636 nach Christus. Der Schauplatz: die nur spärlich bewachsenen Höhenzüge östlich vom See Genezareth, hoch über der Schlucht des Flusses Jarmuk, der heute die Grenze zwischen Syrien und Jordanien bildet. Die Sommerhitze glüht. Epochales ereignet sich in den folgenden Tagen. 2 gewaltige Heere, ein christliches und ein islamisches, stehen sich gegenüber. Beide vermutlich mehrere 10.000 Mann stark und bis an die Zähne bewaffnet. Aber der Reihe nach. Der arabische Geschichtsschreiber Al-Balazuri berichtet:
Herakleios sammelte große Einheiten von Griechen, Syrern, Babyloniern und Armeniern. Diese Armee stellte er unter das Kommando eines seiner besten Männer und schickte als Vorhut seine Krieger aus den arabischen Stämmen von Syrien, im Kampf gegen die Muslime eine Entscheidung herbeizuführen: Sieg um den Erhalt des Landes für die Griechen oder Niederlage und ein Leben im fernen Konstantinopel.
Der Islam ist zu dieser Zeit noch eine ganz junge Religion. Gerade einmal 25 Jahre liegt das erste Offenbarungserlebnis des Propheten Mohammed zurück. Nur 4 Jahre nach seinem Tod steht nun, im Jahr 636, die Entscheidungsschlacht an über die Macht im Ursprungsland von Juden und Christentum.
Die Muslime, die unter ihrem Propheten Mohammed auch schon militärisch vereinigt wurden, haben wenige Jahre vorher zuerst einmal die ganze arabische Halbinsel unter ihre Vorherrschaft gebracht. Und ab 634 haben sie auch schon ihre Fühler nach Südsyrien und in den Südirak ausgestreckt. In der zweiten Phase beginnen dann die Muslime, die Städte zu erobern, zum Beispiel Damaskus, ein großes byzantinisches Zentrum in Syrien.
Die Byzantiner fühlen sich in einer ihrer wichtigsten Provinzen unmittelbar bedroht. Herakleios erkennt die große Gefahr, die am Südrand des Reiches aufzieht.
Die Muslime sammelten sich und die griechische Armee marschierte gegen sie. Die Schlacht, die am Jarmuk gekämpft wurde, war äußerst heftig und blutig. Mit Allahs Hilfe wurden rund 70.000 Griechen getötet und der Rest ergriff die Flucht. Bis nach Palästina, Antiochia, Aleppo, Mesopotamien und Armenien. An der Schlacht am Jarmuk nahmen auch einige muslimische Frauen teil, die heftig kämpften. Unter ihnen war Hind aus der Sippe der Umayyaden, die immer wieder rief: Hackt mit dem Schwert die Arme dieser Unbeschnittenen ab.
Nach den arabischen Geschichtsschreibern waren die Araber im Verhältnis 1:10 in der Unterzahl. Die Muslime werden zu Märtyrern im Dienste ihrer Religion. Ihre Kampfkraft und taktische Klugheit werden herausgestellt. Viele Episoden in den Quellen dienen der Verherrlichung der Sieger. Die arabischen Chroniken führen Namenslisten von mutigen Männern, die ein Auge, eine Hand oder ein Bein verloren haben. Nicht selten ist Heldendichtung kaum von Wahrheit zu unterscheiden. Die schriftlichen Überlieferungen zur Schlacht am Jarmuk geben uns kein einheitliches Bild der Ereignisse. Doch manche Details werden immer ähnlich beschrieben.
Die Muslime werden aufgepeitscht durch ihre Frauen, sich nicht so feige zu benehmen, sondern den Byzantinern entgegenzutreten, und ziehen damit in diese Großschlacht. Sie töten mehrere Byzantiner und drücken die byzantinischen Truppen gegen den Südrand dieser Schlucht, sodass die Truppen nach hinten in die Schlucht fallen und im Canyon untergehen und sterben. Und zwar nachts, als die Byzantiner das nicht sehen können und sich zurückziehen wollen.
Der griechische Chronist Theophanes erklärt die Niederlage der Byzantiner etwas anders, Jens Scheiner.
Er spricht von einem Unterkommandanten, Baanes. Das war ein Armenier, der die armenischen Hilfstruppen kommandiert hat. Und dieser Baanes meutert, was die Muslime mitbekommen. Hier spricht also Theophanes von einer internen Schwächung. Zudem erwähnt er einen Südwind, also einen Wind aus der arabischen Halbinsel, der heiß und staubig und sehr intensiv unter den Byzantinern genau in die Augen weht.
Auch Theophanes berichtet, dass die byzantinischen Soldaten schließlich in die Schlucht des Jarmuk stürzen und untergehen. Was Theophanes mit der Meuterei der Armenier nur andeutet, könnte der entscheidende Grund für die Schwäche des byzantinischen Heeres gewesen sein. Auf der Gegenseite besaßen die arabischen Kämpfer meist zwar nur eine geringe Kenntnis der islamischen Lehren, doch hatten sie den Dschihad, den Heiligen Krieg, wohl bereits verinnerlicht. Die Eroberung der Städte und Ländereien Syriens versprach reichen Lohn. Die Muslime traten als Einheit auf. Ganz anders die offenbar heillos zerstrittenen byzantinischen Truppen, die nicht nur aus griechischen Elitesoldaten bestanden.
Wir sehen einen multiethnischen Verband und einen multireligiösen Verband. Während nämlich die Byzantiner, also die griechischen Kerntruppen, dem orthodoxen Christentum, also der Altkirche, angehört haben, waren die Armenier und die arabischen Beduinen Monophysiten. Das heißt, sie haben einem Teil Christentum angehört, das sich ungefähr 100 Jahre vorher von dem Hauptchristentum abgespalten hat. Es kam zu Diskussionen hauptsächlich über die Natur Christi, und beide Varianten des Christentums standen in Konflikt zueinander.
Unstrittig ist, die Kämpfer von der arabischen Halbinsel brachten den Byzantinern nach einem 5-tägigen Gemetzel eine vernichtende Niederlage bei. Es dauerte nur wenige Jahre, bis der gesamte Nahe Osten südlich der Anatolischen Berge in der Hand der Muslime war. Die jahrhundertelange byzantinische Herrschaft über Syrien war beendet. Al-Baladhuri schreibt, dass der Kaiser den Verlust des vielen fruchtbaren Ackerlandes bitterlich beklagt haben soll.
Als Herakleios die Nachrichten über die Schlacht am Jarmuk und die Vernichtung seiner Armee durch die Muslime erhielt, floh er von Antiochien nach Konstantinopel. Und als er den Tauruspass erreicht hatte, wandte er sich zurück und sagte: Friede sei mit dir, o Syrien. Welch bevorzugtes Land ist da in Feindeshand gefallen?
Seit der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts ist der arabische Nahe Osten formell ein Teil der islamischen Welt. Moderne Karten in Geschichtsatlanten färben ab den 630er Jahren die ganze Gegend grün ein, als seien nach dem Sieg der Araber die Menschen ausgetauscht worden oder alle Christen und Juden zum Islam konvertiert. Doch das greift zu kurz. Die Siege der Araber aus der Wüste über das stolze Byzanz brachten zwar den politischen Wechsel, muslimische Statthalter hatten nun das Sagen, doch für die Bevölkerung änderte sich zunächst fast nichts. Die gesamte byzantinische Verwaltung in den syrischen Provinzen wurde einfach übernommen. Die Verwaltungssprache blieb weitere 70 Jahre griechisch. Für die angestammte Bevölkerung brachte der Machtwechsel durchaus Vorteile mit sich. Noch einmal aus der arabischen Chronik von Al-Baladhuri.
Die christlichen Einwohner von Homs sagten zu den Muslimen: Wir schätzen eure Herrschaft und eure Gerechtigkeit weit mehr als den Zustand der Unterdrückung und Tyrannei, in dem wir uns bisher befanden. Die Armee von Herakleios werden wir mit Hilfe eures Gesandten von der Stadt fernhalten. Da standen auch die Juden auf und sagten: Wir schwören bei der Tora, kein Gouverneur von Herakleios wird die Stadt Homs kampflos wiederbekommen. Auch die Bewohner anderer Städte, Christen wie Juden, die sich den Muslimen ergeben hatten, sagten dasselbe.
Die Steuerhöhe hat sich verändert für die syrischen Bauern oder die griechischen Stadtbewohner, weil die Muslime nicht so erfahren waren mit Steuererhebung oder weil sie geringere Ansprüche hatten, haben sie die Steuersätze vermutlich gesenkt. Religiös hat sich nichts geändert. Die Muslime haben die ganze religiöse Vielfalt des Nahen Ostens geerbt, die Aufsplitterung der verschiedenen christlichen Gruppen, die jüdischen Gemeinden, die zoroastrischen und manichäischen Gemeinden im Irak. Die Muslime haben diesen religiösen Gruppen sogar Schutz und Religionsfreiheit gewährt.
Die Schlacht am Jarmuk, die am 15. August 636 begann, ist politisch eine Epochengrenze. Die welthistorische Bedeutung dieser militärischen Auseinandersetzung in Syrien besteht darin, dass das Byzantinische Reich in der Folge alle seine Ost- und Südprovinzen verliert und auf ein Kleinreich in Anatolien und Konstantinopel zusammenschrumpft.
Und damit verschwindet das gesamte Oströmische Reich. Das Byzantinische Reich steht ja in einer Reichstradition zum Römischen Reich, das wir von Cäsar und Augustus kennen, wo das Mittelmeer als Mare Nostrum, als Binnenmeer letztlich wahrgenommen wurde. Im Westen ging es davor schon durch die Germaneneinfälle unter dieses Reich und im Osten war dies letztlich die Entscheidungsschlacht, die das Oströmische Reich bis auf einen Rumpf minimiert hat.
Erklärt Jens Scheiner, Islamwissenschaftler aus Göttingen. Politisch gesehen endet mit der Schlacht am Jarmuk in Nordafrika und im Nahen Osten die Antike. Doch sie zeigt auch, wie schwierig und irreführend es sein kann, Geschichte in Epochen einzuteilen. Denn die kulturellen Veränderungen kann man nicht an konkreten Daten festmachen. Traditionen wirken kontinuierlich, Sitten und Gebräuche der Menschen bleiben bestehen.
Wir können uns diese Schlacht nicht als Kulturschnitt vorstellen. Die Prozesse, die im 5., 6. Jahrhundert in Syrien zum Beispiel begonnen haben, haben bis ins 7., vielleicht frühe 8. Jahrhundert weitergewirkt. Ich denke zum Beispiel an religiöse Gedanken, an religiöse Diskussionen. Ich denke an Staatlichkeit, Bildungsinstitutionen. Ja, ich denke an Umgang der Menschen, ich denke an die Sprachenvielfalt. Also mit der Schlacht kam es nicht zum Ende der spätantiken Kultur in Nahen Osten oder in Syrien.
Erst die Kalifen aus dem Clan der Umayyaden, die von Damaskus aus das immer weiter wachsende islamische Weltreich regierten, führten schließlich im 8. Jahrhundert umfangreiche Wirtschafts- und Verwaltungsreformen durch. Ein eigenständiger islamischer Staat entstand. Die Umayyaden erhoben systematisch Steuern und ließen neuartige Münzen prägen, die kein Herrscherbild mehr zeigten, sondern nur noch arabische Schrift, Koranzitate, Münzstätte und Prägejahr. Erst von dieser Zeit an kann man vom islamischen Mittelalter in Syrien und Palästina sprechen, dessen Blütezeit bis ins 13. Jahrhundert fortdauern sollte. Die Reste des alten byzantinischen Reiches allerdings gingen erst 1453 mit der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen unter. Dies ist ein Datum, welches einen weiteren Epochenwechsel markiert, vom Mittelalter zur Neuzeit, und auch hier verwischen die Grenzen. Das aber ist eine andere Geschichte.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die Schlacht am Jarmuk, die am 15. August 636 begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.